In der Gefangenschaft in der Wüste kam es darauf an, ob man die Hitze aushielt. Ich konnte sie aushalten. So habe ich, um etwas zu tun, man wollte ja irgendetwas machen, das Jurastudium begonnen. Wann man nach Hause kam, war nicht abzusehen. Verbindungen nach Hause gab es nicht. Ich hatte eine Verwundung, die in Deutschland in der Regel tödlich war. Die Engländer besaßen, anders als wir, bereits Penicillin. Es wurde auch für uns Kriegsgefangene eingesetzt. Das hat mich später oft bewegt. Denn der englische Arzt im Lazarett hieß Dr. Rose, sprach fließend Deutsch und wird wahrscheinlich ein emigrierter Jude gewesen sein. Er setzte durch, dass auch wir Deutschen Penicillin bekamen. Wir hatten das Glück, dass in dieses Lager nach dem Kriegsende die Kriegsgefangenen aus Italien kamen, die dort in der Etappe gewesen waren. Darunter war auch Professor Hans-Ulrich Skupin, der später in Münster lehrte. Er baute eine Lageruniversität auf, wie man das nannte. Ich habe mich mit meinem väterlichen Freund Friesenhahn oft darüber gestritten, ob solch ein Studium eigentlich gut oder schlecht sei. Ich meine, dass es viele Vorzüge hatte. Wir saßen zu 8 Mann ohne Bücher und lernten Jura. Man lernte wie in Bologna im 11. und 12. Jahrhundert. Man saß um seinen Professor herum und diskutierte.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wer war Konrad Redeker? Folge 1, der Anwalt, der nicht schweigen wollte. Mein Name ist Stefan Petro, ich bin Historiker aus Leipzig und ich sitze hier mit meinem Berliner Kollegen Tim Sander.
So ist es, mein Name ist Tim Sander, ich lebe in Berlin und auch ich bin Historiker. Hallo Stefan.
Ja, wir haben ja hier eine zweiteilige Serie vor und das versteht sich wahrscheinlich nicht von selbst, denn der Name Konrad Redeker ist in der breiteren Öffentlichkeit eigentlich kaum bekannt. Es gibt einen kürzeren Wikipedia-Artikel, es gibt ein paar kleine Clips auf YouTube, historische Nachrichten und eine riesige Menge juristischer Fachbeiträge. Und man könnte eigentlich sagen, Redeker, der 2013 gestorben ist, der war Anwalt und er hat vor allem gearbeitet. Das ist irgendwie unspektakulär. Und doch haben wir vor, uns 2 Folgen lang mit ihm zu beschäftigen. Warum eigentlich?
Ja, genau, es lohnt sich, sich mit Konrad Redeker auseinanderzusetzen. Davon sind wir durchaus fest überzeugt, auch wenn er tatsächlich nicht so bekannt ist in der breiten Öffentlichkeit, unter Juristen sicherlich schon, aber auch da nicht, längst nicht jedem. Er ist 1923 geboren, also wäre in diesem Jahr 100 Jahre geworden und war eben Anwalt. Und er war ein Anwalt, der aber weit über hinaus über seine enge berufliche Tätigkeit sehr aktiv war in wissenschaftlicher Hinsicht, in rechtspolitischer Hinsicht und wo man jetzt auch, wenn das vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, den man durchaus als Verteidiger der Freiheit und des Rechts bezeichnen kann. Das sind Themen, die ihm zeitlebens sehr wichtig waren, was sicherlich auch mit seiner Biografie zu tun hat, auf die wir hier eingehen werden. Und es gibt tatsächlich auch heute, 2013 ist er gestorben, 10 Jahre nach seinem Tod, anlässlich seines 100. Geburtstags wirklich nochmal einen Grund, auf ihn zurückzuschauen und sein Wirken und sein Werk vorzustellen. Das wollen wir hier machen.
Ja, zunächst schauen wir vielleicht mal zurück oder erinnern uns mal an die autobiografischen Notizen, übrigens gesprochen von dem Schauspieler Sebastian Koch, die wir ganz am Anfang gehört haben. Wir treffen hier einen 23-jährigen Konrad Redeker, der Wehrmachtssoldat ist und gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in britische Gefangenschaft geraten ist. Und er merkt gerade, wie sich sein Berufswunsch, er will nämlich eigentlich Musiker, Organist will er werden, wie der sich in Luft auflöst. Er ist nämlich sehr schwer am Bein verwundet und hat eigentlich Glück, die Verletzung überhaupt zu überleben, weil die Engländer ihm Penicillin geben, was sie eben auch für deutsche Kriegsgefangene machen. Das rettet ihn vor dem Tod. Aber ihm ist klar, die Verletzung, da wird etwas zurückbleiben und er kann einfach nicht mehr Organist werden. Und dann überlegt er sich, was kann er tun?
Ja, die Versorgungslage ist schlecht. Was aber noch fast schlimmer ist, wie man später von ihm dann auch aus biografischen Quellen erfährt, eben ist diese unheimliche Langeweile, die dort herrscht. Es gibt einfach nicht viel zu tun. Die Gefangenen müssen sich selbst einfach über den Tag bringen und dabei natürlich gleichzeitig auch mit ihren traumatischen Kriegserlebnissen irgendwie umgehen. Es gibt keine Nachricht von zu Hause. Man weiß auch nicht so wirklich, wie es weitergeht. Man weiß ja nicht, okay, ich habe jetzt hier 2-3 Jahre, ich sag mal, aufgebrummt bekommen, sondern es ist völlig offen, wie lange diese Gefangenschaft eigentlich noch weitergehen wird. Und dann entsteht in diesem Lager natürlich trotzdem so etwas wie ein Alltag. Menschen sind Gewohnheitstiere, das entsteht dann auch in der Gefangenschaft. Die Gefangenen versuchen, sich die Zeit zu vertreiben, zum Beispiel indem sie Konzerte veranstalten, Theateraufführungen organisieren oder eben auch Musikveranstaltungen organisieren. Und da ist Konrad Redeker sehr aktiv im Lager. Es werden Gottesdienste organisiert, die man eben mit den wenigen Instrumenten, die man hat, eben dann auch musikalisch gestaltet, und dafür schreibt Konrad Redeker, der wirklich ein sehr begabter Musiker ist, auch eine sehr gute Ausbildung genossen hat als Kind und Jugendlicher, eigens Liedsätze um. Aber es passiert noch mehr im Lager, und das ist sehr interessant. Es entstehen nämlich dort, nicht nur dort, aber auch in dem Lager, wo Konrad Redeker ist, entsteht eine Lageruniversität, an der ehemalige Hochschullehrer, also eben deutsche Soldaten, die als Hochschullehrer vormals gearbeitet hatten, dann in Kriegsgefangenschaft geraten sind, ihre jüngeren Mitgefangenen unterrichten dürfen. Also die Briten fördern das auch, organisieren das auch so ein bisschen. Geht vielleicht schon so ein bisschen auch in Richtung Re-Education und so weiter. Aber es gibt natürlich trotzdem wenig didaktisches Material, sowieso keine Labore oder Ateliers oder sowas, wo man jetzt irgendwas naturwissenschaftlich oder Ingenieursmäßiges machen könnte. Auch wenig Bücher. Es gibt hauptsächlich den mündlichen Vortrag und Diskussionen. Man sitzt auf dem Wüstensand um seinen Lehrer und diskutiert eben am besten über geisteswissenschaftliche Themen und Fächer, die eben nicht so viel Material benötigen. Geschichte, vielleicht auch Theologie, aber eben auch Jura. Und das ist dann was für Konrad Redeker eben unheimlich wirkmächtig wird. Er begegnet einem ehemaligen Juraprofessor im Lager und beginnt sozusagen in der Wüstenuniversität sein Jurastudium.
Ja, was mich wirklich überrascht hat dabei, ich war ja in Duisburg im Archiv und habe mir die Unterlagen angeguckt, war, wie bürokratisch die Briten das tatsächlich aufgezogen haben. Also in diesen Kriegsgefangenenlagern gibt es richtige sozusagen Papiere, Leistungsnachweise, da ist beschrieben, was für Kurse jeweils belegt wurden, in welchen, also es gab auch Semester einfach, man hat also diese Semesterstruktur dort eingeführt, und bei wem, man muss sich das also vorstellen, die hatten zwar keine Bücher, keine Labore, nichts weiter, aber das Ganze war trotzdem bürokratisch organisiert. Und für Redeker eigentlich ganz gut, weil das, was er getan hatte in der Wüste als Kriegsgefangener, wurde dann auch später, als er nach Hamburg gegangen ist, aus der Gefangenschaft freigekommen war, das passierte im Januar 1947, das wurde anerkannt an der Hamburger Universität.
Genau. Warum kommt er überhaupt nach Hamburg? Weil seine Eltern dort mittlerweile leben. Aufgewachsen ist er ja in Berlin, aber sein Vater und seine Mutter, Franz und Vera Redeker, kommen dann über Umwege entsprechend nach Hamburg. Ja, und dort schreibt sich dann der mittlerweile 23-jährige Konrad Redeker an der Universität ein und beginnt sein Jurastudium. Er legt sein erstes juristisches Staatsexamen schon 1949 am Hanseatischen Oberlandesgericht ab mit der Note gut, die wir ja alle, wie wir alle wissen, unter Juristen viel mehr bedeutet als unter Geisteswissenschaftlern, wo er mit sehr gut nur so um sich geschmissen wird. Ja, damit steht dann der Weg zur Promotion frei, und Redeker entscheidet sich für ein Thema der Staatsrechtslehre. Ich sage jetzt mal hier den Titel: Das Problem der dritten Rechtsquelle, die Entstehung von Recht ohne Setzung und Gewohnheit. Also man merkt, finde ich, am Titel schon so ein bisschen, es geht nicht so um, ja, so ein praktisch, lebenspraktisches Thema aus der Juristerei, vielleicht aus dem Verwaltungs- oder Handelsrecht, sondern mehr so um so eine rechtsphilosophische Frage, wie entsteht eigentlich Recht? Mir hat nämlich seine Tochter Dorothea Redeker auch mal gesagt, später in einem Interview, ihr Vater habe ihr mal berichtet, er hätte nie mehr so viel nachgedacht, eben auch über Philosophisches, wie in diesen Jahren in der Wüste, wo man einfach sehr viel Zeit hatte, über Dinge intensiv nachzudenken.
Genau, interessant. Also an dieser DIS, das Problem der dritten Rechtsquelle, ist tatsächlich, dass sich Redeker ziemlich verklausuliert, aber eigentlich doch ziemlich klar mit dem Unrechtsregime der NS-Zeit auseinandersetzt. Also diese dritte Rechtsquelle, das ist nämlich das sozusagen Recht, was weder Gewohnheit ist, noch sozusagen über einen formalisierten Gesetzgebungsprozess, sondern einfach durch einen Diktator, durch einen Führer, der einfach sagt, so ist das jetzt.
Durch Macht.
Durch Macht gesetzt wird, genau. Und viele der damals hoch angesehenen Juristen haben das gerechtfertigt. Die haben einfach, waren der Meinung, sozusagen in einer Diktatur diktiert der Führer halt, in dem Fall der Diktator, diktiert einfach, was Recht ist und da gibt es nichts, was drüber geht. Der ist sozusagen in diesem Staatswesen der Gott. Und damit ist Redeker überhaupt nicht einverstanden. Er findet, dass es keine Möglichkeit gibt, das juristisch zu verargumentieren. Aus seiner Sicht.
Hast du die Diss gelesen oder wieso weißt du das so genau?
Ja, ich habe das Ende gelesen. Die ist auch nicht so lang, die Diss. Damals wurden Dissertationen noch sehr kurz geschrieben. Da gibt es so manche Magisterarbeit, die heute deutlich länger ist.
Wie fleißig Herr Petro recherchiert hat.
Ja.
Das kommt hier erst so richtig
genau,
raus.
Das kommt raus.
Ist immer für Überraschungen gut, der Mann.
So, ja, und dieser Rahmen, den Redeker hier noch sehr theoretisch setzt, das sozusagen wird ihn später noch ganz praktisch beschäftigen. Aber bevor es soweit ist, muss er natürlich erstmal Anwalt werden. Also er beendet sein Studium, er promoviert relativ schnell und dann ziehen seine Eltern und er zieht mit nach Bonn.
Ich finde, man muss kurz noch dazu erwähnen, also dass er so nach Bonn zieht, ist jetzt auch nicht so ganz freiwillig, glaube ich, nicht nur, sondern er ist schwer kriegsgeschädigt, muss man vielleicht noch ergänzen. Er hat eine extrem langwierige und schwer zu behandelnde Beinverletzung, wie wir ja wissen, aus dem Kriegsgefangenen oder aus dem Krieg mitgebracht und ist einfach auch auf Unterstützung im Alltag angewiesen. Also das sind keine leichten Jahre für ihn, aber trotzdem ist er eben sehr arbeitsam und aktiv. Genau.
Genau, und er hat übrigens auch wenig Geld und er muss irgendwie arbeiten. Und dann über ein paar Ecken wird also der Kontakt hergestellt zu dem damals vielleicht bekanntesten Bonner Anwalt, den es gibt. Der heißt Hans Daas oder hieß Hans Daas. Ein legendärer Anwalt, angeblich so, dass selbst die Richter bei Gericht Respekt hatten, wenn er dort mal erschien, sich erhoben von ihren Sitzen. Und an den wird Konrad Redeker dann vermittelt und dann geht er dorthin. Ein Landgerichtsrat Klei hat ihn dort empfohlen und er betritt dort zum ersten Mal das Büro von Hans Daas und dann erlebt er Folgendes.
Denn nach einigen Wochen eröffnete mir besagter Klei zu meiner Verblüffung, ich sei ein tüchtiger Mann, ich wolle ja demnächst auch heiraten, deshalb würde ich auch sicher Geld brauchen. Er habe mit Herrn Daas gesprochen, der sei an mir interessiert, er erwarte mich zur Vorstellung. Geld konnte ich wohl gebrauchen, es gab damals vom Staat nichts. Und so suchte ich mutig die Praxis auf. Als ich Vater Daas höflich begrüßte, stellte sich heraus, dass er dieser Herr nicht war, sondern sein Bürovorsteher Schuhmacher. Er musterte mich durchdringend. Offensichtlich reichte ich ihm aus. Ich wurde vorgelassen. Von dem damaligen Gespräch mit Vater Daas weiß ich nur noch, dass ich angenommen wurde. Es endete mit der Aufforderung, am nächsten Tag beim Amtsgericht Siegburg eine Beweisaufnahme mit 7 Zeugen wahrzunehmen. Herr Klei werde mich freistellen. Auf meine schüchterne Bemerkung, so etwas hätte ich noch nie gemacht, erhielt ich zur Antwort, das sei im Anwaltsleben immer so, man stünde meist vor ganz Neuem, wenn ich dazu keinen Mut hätte, sollte ich lieber Richter werden.
Ja, Richter wird Redeker bekanntlich nicht, er wird Anwalt und mehr noch, er gründet 1954 zusammen mit seinem Mentor Hans Daas eine Sozietät und macht sich dann auf dem neuen Rechtsgebiet des Verwaltungsrechts besonders einen Namen. Das ist auch irgendwie logisch, denn wir sind ja in Bonn, in der Bundeshauptstadt. Und da gibt es natürlich für das Gebiet des Verwaltungsrechts einfach viele Ansatzpunkte. Und die Auseinandersetzung mit den Jahren 33 bis 45, die Redeker schon in seiner Dissertation ja ein Stück weit geführt hat, die holt ihn dann auch wieder ein. Und Anlass hierfür ist ein Verfahren im Land Schleswig-Holstein. Da geht es erstmal ganz trocken um Pensionsansprüche. Die Frage ist nur, die Pension von wem?
Es ging um die Pensionsansprüche von Franz Schlegelberger, auch Jurist. Und ich versuche mal kurz und knapp darzulegen, wer er war und warum jetzt dieser Prozess. Er war ab Anfang 30er Jahre Staatssekretär im Reichsjustizministerium und dann von Anfang 41 bis Mitte 42 sogar kommissarischer Reichsminister der Justiz, also hoher Repräsentant des NS-Staates. Entsprechend ist er dann auch nach Kriegsende vor Gericht gestellt worden von den Alliierten, auch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt worden, lebenslange Haftstrafe erhalten, wurde dann aber schon recht bald amnestiert, konnte nach Schleswig-Holstein ziehen, dort lebte sein Sohn und erhielt dort eine entsprechende üppige Beamtenpension, denn er war ja Staatssekretär und so weiter gewesen. So, dann hatte sich aber die Rechtsprechung wiederum geändert. Das Land Schleswig-Holstein war nicht willens, sozusagen diese NS-Verbrecher, nenne ich ihn jetzt einfach mal, weiterhin Pension zukommen zu lassen. Dagegen klagte jetzt wiederum aber Franz Schlegelberger und er erhielt Recht. Warum? Unter anderem deshalb, weil die Urteilssprüche der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse für die bundesdeutsche Justiz nicht wirklich bindend waren. Was heißt nicht wirklich bindend waren? Die waren nicht bindend. Und somit hatte Schlegelberger in der Sache formaljuristisch erstmal Recht. Damit gab sich das Land Schleswig-Holstein wiederum aber nicht zufrieden, wollte sozusagen den Prozess nochmal neu aufrollen, in Berufung gehen und musste jetzt aber entsprechend andere Belege dafür finden, dass Schlegelberger sich der besagten Verbrechen wirklich schuldig gemacht hatte. Und da kam Konrad Redeker wieder ins Spiel.
Ja, und dem ist relativ schnell klar, dass wenn er eine Berufung erfolgreich durchsetzen möchte, dass er da harte Fakten braucht. Er muss, obwohl das ja eigentlich in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen schon nachgewiesen ist, aber er muss nochmal unabhängig konkret nachweisen, dass Schlegelberger nicht irgendwie aus Befehlsnot stand oder irgendwie zufällig, sondern aus eigenem Antrieb wirklich im Sinne des NS-Staates gehandelt und damit eigentlich alles, was wir als Recht im emphatischen Sinne irgendwie begreifen, mit Füßen getreten hat. Und dann beginnt die Recherche. Und das macht Redeker nicht allein, sondern er bittet seinen damaligen Referendar, Raimund Wimmer, mit ihm quer durch die Bundesrepublik zu reisen und nach Belegen zu suchen. Und was da genau passiert ist, das hat uns Raimund Wimmer vor einigen Monaten selbst erzählt.
Der Schlegelberger-Prozess war für mich ein Schlüsselerlebnis. Die hatten in erster Instanz, hatte Schleswig-Holstein verloren. Und dann kamen sie zu Redeker. Und ja, dann hat Redeker sofort Ja gesagt. Er nimmt das Verfahren und hat, was mich damals sehr geehrt hat, er hat mich als ebenbürtigen jungen Kollegen genommen und hat gesagt, das machen wir jetzt zusammen. Und das haben wir dann getan. Wir sind, oder anders, es gab so gut wie keine Fakten. Alles war versteckt oder sonst was. Das heißt, um nachzuweisen, dass Herr Schlegelberger gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit verstoßen hatte, musste man sich selbst die Fakten zusammensuchen. Und das taten wir, indem er auf Reise ging und mich mitnahm zum Document Center nach Berlin, zum Institut für Zeitgeschichte in München, zum Bundesarchiv in Koblenz. Ich meine, es gab ja Fakten, die waren offenkundig und die konnte man auch nicht wegmachen. Zum Beispiel Herr Schlegelberger war ja Staatssekretär im Reichsjustizministerium, ein hoch angesehener Zivilrechtler zunächst, Hochschullehrer. Und das wusste man. Und dann konnte man feststellen, wie der Stück für Stück sich in die Terminologie und in die Denkweise und in die Identifikation mit dem Nationalsozialismus verstrickt hat. Aber mehr als herauszufinden, welche Archive denn für sowas in Frage kamen, wussten wir nicht. Und ich fühlte mich sehr geehrt, dass Herr Redeker in seinem Text geschrieben hat, ein junger Kollege, ein Referendar, hier steht, ich habe den Prozess mit dem Kollegen Professor Raimund Wimmer, der damals Referendar bei mir war, gemeinsam vorbereitet. Er hat zum Schluss den Schriftsatz gemacht, aber ich habe Teile davon geliefert. Und es war ein, weiß nicht, 120 Seiten langer Schriftsatz, der leider weg ist.
Der Schriftsatz, der leider weg ist. Hier hätten wir die Recherche eigentlich beenden können, aber Tim, du hast dich damit ja nicht zufrieden geben wollen.
Genau, wir wollten schon nochmal schauen, ob man nicht in den einschlägigen Archiven doch noch etwas dazu findet. Es gibt auch Literatur zu diesem Text, wo Bezug genommen wird auf diese Berufungsbegründung. Ja, und so haben wir uns nochmal auf die Recherche begeben und sind dann auch im schleswig-holsteinischen Landesarchiv fündig geworden. Ich bin dann nach Schleswig gefahren. Dort ist dieses Landesarchiv ansässig, auch sehr schön gelegen in einem alten Schloss, ganz idyllisch, mit einem See davor und auch schönen großen Sälen, auch nicht besonders überlaufen. Also wirklich angenehmes Arbeiten dort. Und dort war das dann wirklich auch... Ja, wir haben mal Glück, waren Treffer. Wir haben diese vollständige Revisionsbegründung in diesem Akten zu diesem Verfahren Schlegelberger gegen das Land Schleswig-Holstein finden können. Umfasst 94 Seiten, auch gut erhalten, alles sehr gut nachvollziehbar, fehlt auch keine einzige Seite. Also sind dann schon schöne Momente bei so einer Recherche, wenn man so ein Dokument finden kann, von dem einige dachten oder viele, dass es eben gar nicht mehr existent ist. Ja, und was ist in dieser Akte, was ist in dieser Berufungsbegründung das Besondere? Es weist wirklich, also wie eine wissenschaftliche Arbeit auf einem Niveau von einer Doktorarbeit, auch mit vielen Verweisen, Fußnoten, auch mit Kontextwissen und Einordnungen nach, wie sehr Schlegelberger in verschiedene Rechtsakte sozusagen, die entsprechend nach, ja, für unser Verständnis eben NS-Verbrechen sind, eingebunden war. Sei es jetzt die Ermordung der europäischen Juden, sei es die sogenannten Euthanasieverbrechen, also die Ermordung von Menschen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten, die ja unter den Nazis als lebensunwertes Leben sozusagen galten. Das ist alles da drin zu finden. Und die ist aber noch weiter wichtig darüber hinaus, weil sie eigentlich auch deutlich macht, wie sehr der ganze Justizapparat im Grunde genommen in den NS-Staat eben auch eingebunden war, diesen mitfundiert hat, auch juristisch sozusagen ein Fundament dafür gelegt hat und alles andere als eine heile Welt gewesen wäre, die jetzt irgendwie abseits der Hitler-Diktatur gestanden hätte. Das weist Redeker oder Wimmer und Redeker weisen das in diesem Text messerscharf nach und deswegen hat er wirklich eine, also als Quelle meines Erachtens, rechtsgeschichtliche Quelle, wirklich eine sehr große Bedeutung.
Ja, und mit diesem von Ihnen erarbeiteten Schriftsatz gehen Redeker und Wimmer dann also 1961 zum Oberverwaltungsgericht Lüneburg und gehen dort in die Berufung. Sie sind erfolgreich, das Gericht hebt die Entscheidung zugunsten von Schlegelberger auf und entzieht dem ehemaligen Reichsjustizminister seine Pensionsansprüche. Und das ist ein riesiger Erfolg für den damals 38-jährigen Anwalt und für seinen Referendar. Und man könnte es auch allgemeiner sagen, vielleicht ein bisschen pathetisch, es ist ein Triumph für die jüngere Juristinnengeneration, welche ja die Verantwortung der Älteren für vergangenes Unrecht einfordert. Das ist ja ein großes Thema in den 60er Jahren. Die jüngere Generation, die die Älteren verantwortlich macht in Deutschland für das, was geschehen ist in der NS-Zeit. Und das geht Anfang der 60er los. Konrad Redeker ist, wie auch in anderen Themenbereichen, in anderen Feldern, ist ein Stück weit Vorreiter. Er erkennt diese gesellschaftlichen Trends sehr frühzeitig und setzt sich da an die Spitze.
Wobei man hier schon, denke ich, dazu sagen muss, das sind wirklich zarte Anfänge. Und es ist auch so, wie Redeker selber auch niedergeschrieben hat, dass dieses Urteil zum Beispiel gegen Schlegelberger von keiner großen juristischen Zeitschrift seiner Zeit veröffentlicht wurde. Also das ist schon so, dass das immer noch, man versucht es immer noch ein bisschen unter den Teppich zu kehren, es nicht so wirklich ans Tageslicht zu ziehen und dem nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist auch irgendwie letztendlich vielleicht menschlich irgendwie verständlich, denn diejenigen, die da an den entscheidenden Hebeln sitzen im Justizwesen, sei es Richter, Staatsanwälte oder eben auch Rechtsprofessoren, viele von denen sind einfach Menschen, die belastet sind, die auch in der NS-Zeit schon führende Rollen inne hatten. Ja, gut, und man möchte das vergessen lassen, man möchte seine eigene Position nicht gefährden, aufarbeiten möchte man nicht. Man möchte nach vorne schauen und die Konrad-Adenauer-Jahre, also die Jahre, als Konrad-Adenauer Bundeskanzler war, 49 bis 63, ja, die gelten jetzt auch nicht gerade als die Zeit, als Aufarbeitung eine große Rolle spielte. Im Gegenteil, es galt Schwamm drüber und weiter nach vorne schauen. Aber das, genau, das ändert sich jetzt hier, wie du gerade auch schon richtig darstelltest. Es sind so die ersten Anfänge von Aufarbeitung, von sagen wir mal, auch aufrichtiger Auseinandersetzung damit. Und da hat Redeker hier sicherlich einen Stein ins Rollen gebracht, ein Stück weit.
Macht sich trotzdem wenig Freunde damit. Ja, du hast es angedeutet, man muss also sozusagen durchaus mit Nachteilen rechnen und mit dem Zorn des Establishments, wenn man versucht, die allgemeine Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Vielleicht noch ein Detail dazu, man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Viele Texte von Juristen aus der NS-Zeit, die auch nach wie vor als Professoren in der Bundesrepublik gelehrt haben, die gab es noch an den Universitätsbibliotheken, aber die befanden sich in sogenannten Giftschränken. Das heißt, da ist kaum jemand rangekommen, man konnte die nicht lesen. Und das sollte natürlich nach Ansicht vieler Hochschullehrer auch so bleiben.
Ich habe mal gelesen, man wollte die junge Generation schützen vor diesen Texten.
Es ging natürlich um den Schutz der jungen Generation, nicht etwa darum, dass Schlechtes über die Älteren rauskommt.
Genau, aber Konrad Redeker bleibt in der Sache unbeirrt.
Ich musste Rechtsgeschichte aus der Zeit von 1933 bis 1945 lernen. Das Ergebnis war ernüchternd, ja sogar erschreckend. Nach 1945 hatte sich die Justiz in vielen Veröffentlichungen als eine heile Welt inmitten des Nazireiches dargestellt. So etwa in dem entsprechenden, damals maßgeblichen Buch des Bonner Landesgerichtspräsidenten Schorn. Fast das Gegenteil ergab sich. Ich meinte damals, man könne dieses allgemeine Verschweigen nicht hinnehmen. Ich empfand es als eine Frage der Glaubwürdigkeit unseres Rechtswesens. Es begannen wenig später die Strafprozesse um die Ermordung der Juden und vieler anderer. Ich stellte mir die Frage, welche Antwort der einfache SS-Mann auf eine Anfrage an die damals führenden und jetzt wiederführenden Staatsrechtslehrer nach der Rechtmäßigkeit der vom Führer befohlenen Morde erhalten hätte. Das alles schrieb ich mir in einem Aufsatz in der Neuen Juristischen Wochenschrift vom Halse. Der Aufsatz hatte manche Folgen.
Ja, dieser Aufsatz, von dem Konrad Redeker gerade gesprochen hat, der erscheint also im Juni 1964 unter dem Titel Bewältigung der Vergangenheit als Aufgabe der Justiz. Und da sieht man schon, das ist wieder typisch für Redeker, eine extrem sachliche, nüchterne Sprache, die erstmal auch ein bisschen harmlos klingt. Aber dieser Aufsatz hat es wirklich in sich. Das sind weniger als 4 Druckseiten. Und er zeigt eigentlich in diesem Text, wie wenig doch die gesamte Judikative den Anmaßungen des NS-Staats entgegenzusetzen hatte. Und endet dann, nachdem er viele Beispiele gebracht hat für die Verwicklung von Juristen in den NS-Staat, endet er mit der Aufforderung, man müsse sich doch wieder auf die ethischen Grundlagen allen Rechts beziehen und man müsse auch wieder in der juristischen Ausbildung sozusagen nicht nur Fachleute ausbilden, sondern Leute, die auch einfach den Geist des Rechts und des Gesetzes irgendwie atmen.
Genau, das ist so ein Stück weit auch die Metaebene, der vielleicht auch hier so ein Stück weit rechtsphilosophische Anspruch. Der Text hat aber auch ganz knallharte Folgen in der Realität, denn es werden eben auch Personen oder Texte herangezogen von führenden Staatsrechtlern, also Redeker zitiert und führt Belege heran, wo eben diese Personen in bestimmten Texten, Lehrbüchern oder eben Aufsätzen diese NS Denke, dieses NS-Recht sozusagen eben auch fundieren und als eben das nun eben geltende Recht oder auch Rechtsverständnis eben ausgeben. Und einer dieser Akteure ist ein gewisser Theodor Mauns, der in diesem Jahr, wo der Aufsatz publiziert wird, 1964, als bayerischer Kultusminister agiert. Der ist also Rechtsprofessor, hat schon einige Lehrstühle inne gehabt und wie gesagt mittlerweile ins politische Feld gewechselt. Und der, muss man sagen, stolpert über diese Ausweispublikation regelrecht, verliert sein politisches Amt, weil er eben für die Staatsregierung oder eben auch für den politischen Gegner nicht mehr tragbar ist. Ich glaube, die da später ja zu einiger Berühmtheit gekommene Hildegard Hamm-Brücher, FDP-Landtagsabgeordnete seiner Zeit, die setzt sich vor allen Dingen für den Rücktritt von Mauns ein und sichert sich nochmal ab in einem Telefonat mit Konrad Redeker, dass diese Zitate und diese Texte, die von Mauns da in dem Aufsatz herangezogen werden, denn wirklich stimmen. Redeker bestätigt das natürlich, hat alles sauber recherchiert. Ja, also knapp einen Monat nach der Veröffentlichung des besagten Aufsatzes von Redeker muss Mauns dann seinen Rücktritt nehmen und damit ist seine politische Karriere auch beendet.
Genau, und seine Karriere Im juristischen Sinne ist aber nicht ganz beendet. Er bleibt Professor und, soweit ich weiß, Tim, bleibt ja auch sein Name lange Zeit noch präsent für alle, die irgendwie eine juristische Ausbildung machen.
Ja, also das wirklich sehr erstaunlich lange, muss man sagen. Weil, wie gesagt, wir bewegen uns hier in den 60er Jahren. Wie gesagt, Mauens wichtiger Staatsrechtler. Er hat ab 58 einen Grundgesetzkommentar publiziert, der bald auch als führendes Standardwerk gilt. Der sogenannte Mauens Dürig, also mit einem weiteren Juristen zusammen, Günther Dürig. Ja, und wie gesagt, dieser Kommentar erscheint ab 1958. Jetzt könnte man ja naiv annehmen, dass es dann Ende der 60er Jahre auch eine Umbenennung oder sowas gibt. Aber das ist nicht der Fall. Dieses Werk erscheint tatsächlich bis zum Jahr 2021 weiterhin unter dem Namen Mauens Dürig und erst dann kommt es zu einer Umbenennung. Mittlerweile erscheint dieser Kommentar unter dem Namen Dürig Herzog Scholz. Also fand ich wirklich erstaunlich, muss ich sagen, weil man da ja doch hätte von ausgehen können, dass so eine NS-Belastung auch für so einen Grundgesetzkommentar ein Problem darstellt.
Ja, und da kann man eigentlich sagen, Redekers Aufsatz 64 ist also der Auftakt für ein Umdenken, was auch bald größere Teile der juristischen Berufe, der juristischen Berufsgruppen erfasst. Aber es ist eben sozusagen auch noch nicht der Schlussstrich, sondern es ist der Anfang eines Prozesses, der ein Stück weit, das werden wir nachher vielleicht noch ein bisschen beschreiben, bis heute auch nicht abgeschlossen ist. Und es finden dann unter der maßgeblichen Beteiligung von Redeker wichtige Veranstaltungen statt, 1966 beispielsweise die Königsteiner Tagung und auch der Deutsche Juristentag in Essen, zwei große oder zumindest zwei wichtige Veranstaltungen, die sich der Auseinandersetzung mit dem NS-Rechtssystem widmen. Und die Berichterstattung in den Medien, die ändert sich langsam. Sie wird, Redeker sagt das selber dann später mal, ungewöhnlich breit und anerkennend. Und man kann eigentlich sagen, die Mitverantwortung von Juristinnen, Juristen, vor allem Juristen, für das NS-Unrecht lässt sich nicht mehr totschweigen.
Genau, es ist so ein Stück weit die Zeit des Schweigens vorbei. Wie gesagt, die Themen Erinnerungskultur, Aufarbeitung, die kommen so langsam auf. Die 68er sind jedem Begriff. Da ist ja dann eine ganz intensive Anklage auch der Väter- und Müttergeneration, wichtiges Thema. Und die Bundesrepublik erarbeitet sich ja dann auch einen gewissen Respekt für eben doch eine gelebte Aufarbeitungskultur und auch eine Bereitschaft, sich kritisch auseinanderzusetzen, sei es jetzt mit historischer Aufarbeitung in Form von Büchern oder eben auch allein der Thematisierung im Schulunterricht, Ausstellungen und so weiter. Also da passieren sicherlich Dinge in der Bundesrepublik, die in die richtige Richtung gehen. Aber diese Aufarbeitung mit der NS-Zeit, die endet natürlich irgendwie nie so wirklich. Und das zeigt sich eben auch ganz besonders dann 89-90, als die deutsche Teilung zu Ende geht, die Mauer fällt, der Ost-West-Konflikt geht zu Ende und ein Stück weit eben auch die Nachkriegszeit, weil jetzt eben auch eine andere Rechtssituation eintritt. Das war ja alles so ein Stück weit auch auf Eis. Ja, und jetzt kommen entsprechend auch Entschädigungsdiskussionen, Entschädigungsforderungen auf von Menschen, von NS-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, die eben in der NS-Zeit im Deutschen Reich arbeiten mussten, sei es in der Rüstungsindustrie oder auch in ganz normalen Werken, Fabriken.
Landwirtschaft, auch Haushalte, also der Zwangsarbeitereinsatz war extrem breit.
Genau, Millionen von Menschen sind da verschleppt worden aus verschiedensten osteuropäischen Staaten, aber eben auch aus Italien, Frankreich. Gab auch noch eine Klassifizierung, wie diese Menschen behandelt wurden nach dem perfiden Rasse- und Denksystem der Nationalsozialisten. So, und die Bundesrepublik ist nun Rechtsnachfolger der von NS-Deutschland. Also kommen diese Menschen auf den deutschen Staat zu und sagen, gut, okay, die Nachkriegszeit ist zu Ende, wir haben eine neue Rechtssituation. Wir verklagen die Bundesrepublik auf Entschädigungen. Und da kommt Konrad Redeker wieder ins Spiel. Wie gesagt, er ist ja Verwaltungsrechtler. Über Jahrzehnte hat er intensiv auch für die Behörden, für die Bonner Ministerien gearbeitet und wird jetzt eben auch mit diesem Thema betraut, als es darum geht, sozusagen diesen Entschädigungsforderungen vor Gericht zu begegnen.
Ja, da ist er natürlich in einem Dilemma, denn auf der einen Seite steht er vielleicht wie nur wenige deutsche Juristen dafür, sich ehrlich auseinanderzusetzen mit der eigenen Schuld und dafür auch Verantwortung zu übernehmen als Berufsstand. Auf der anderen Seite ist ihm auch klar, dass dieses unglaubliche Unrecht, was sozusagen in deutschem Namen begangen wurde in der NS-Zeit, wirtschaftlich und politisch nicht wirklich wieder gut zu machen ist, in vollem Umfang zumindest. Also in diesem Spannungsfeld bewegt er sich. Und Tim, du hast dazu mit Ulrich Karpenstein gesprochen. Der ist heute Partner der von Redeker mitgegründeten Sozietät, Redeker Sellner Daas. Und der hat Konrad Redeker damals begleitet.
Genau, und mich hat vor allen Dingen interessiert bei diesem komplexen Thema, wo man ja vieles für und wider abwägen muss, ob man das irgendwie auf eine Formel bringen kann, wie Konrad Redeker über diese Thematik gedacht hat.
Ja, Deutschland hat viel zu lange die Augen davor verschlossen, vor diesem entsetzlichen Unrecht, und hat nicht gesehen, dass man dieses Unrecht zumindest mit symbolischen Gesten, vielleicht auch mit symbolischen Zahlungen ins Auge fassen kann. Davon abgesehen war er sehr skeptisch, was eine individualisierte, rechtsförmliche Klagemöglichkeit anbetrifft. Weniger aus dem Gedanken heraus, dass es die Gerichte vollkommen überlastet, wenn millionenfaches Unrecht individuell entschädigt werden müsste, sondern eher aus dem Gedanken heraus, dass es angesichts eines solchen Unrechts niemals passgenaue Formeln, Rechtssätze und Individualentscheidungen, auch Urteile geben kann, mit denen man allen gerecht werden kann. Mhm. Dahinter letztlich die klassische Betrachtungsweise im Völkerrecht. Man muss das zwischenstaatlich regeln durch einen Friedensvertrag. Aber eben diesem Friedensvertrag hatte sich Deutschland ja verweigert. Und er war bei dieser Frage jedenfalls mit Blick auf beispielsweise das Zwangsweiterentschädigungsabkommen, das hat er sehr begrüßt, natürlich, weil er meinte, das ist insgesamt trotz aller Defizite eine angemessene Form der Entschädigung, weil tatsächlich das Unrecht zu groß ist, um es und zu breit gefächert, um es in jedem Einzelfall gerichtsförmlich mit mehreren Instanzen bewältigen zu können. Und wir hatten sehr häufig über diese Frage von Individual- oder Kollektivschuld gesprochen. Er sagte mir immer, er glaube niemandem, der meint, er habe nicht gewusst, was um ihn herum im kleineren Kreis, im großen Kreise vorgeht. Niemandem. Er sagte, jeder, der beispielsweise auf Heimaturlaub war, durch die besetzten Gebiete gefahren ist, jeder einfache Soldat, auch wie er, wusste, dass dort Verbrechen begangen werden. Es war offenkundig. Und man hat auch im Weltkrieg darüber gesprochen, auch im Heimaturlaub beispielsweise. Man hat in den Familien darüber gesprochen. Und diejenigen, die nicht darüber gesprochen haben, hatten ihre Gründe, es zu verschweigen.
Ja, und mit diesen nachdenklichen Worten von Ulrich Karpenstein endet unsere heutige Podcast-Folge zu Konrad Redeker, der Anwalt, der nicht schweigen wollte. Wir freuen uns, dass ihr bis hierhin dabei wart, und wir freuen uns auch, wenn euch die zweite Folge zu Konrad Redeker interessiert, nämlich zum Thema, Tim?
Ja, wir machen eine Zeitreise in die 1980er Jahre und schauen uns einen Fall an, der damals sehr hohe mediale Wellen geschlagen hat. Es ging um das Thema Homosexualität, vor allen Dingen damals ja noch ein Tabuthema, vor allen Dingen, wenn es darum ging, Homosexualität in öffentlichen Ämtern. Das schauen wir uns genauer an, und das ist auch ein Lehrstück sozusagen für die damals aufkommende Dynamik zwischen Politik und Medien.
Für heute aber verabschieden wir uns, wir sagen Tschüss. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.